Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Viktoria Jakob, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier bei mir am Institut für Werkstoffanwendung an der TH Köln, herzlich zum Talk begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Vicky.
Vielen Dank, Martin. Danke für die Einladung.
Ja, zunächst möchte ich dich auch bitten, dich mal selbst und deinen Werdegang vorzustellen für alle, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen.
Ja, mein studentischer Werdegang ist noch gar nicht allzu lang her. Ich habe 2014 hier an der TH Köln angefangen, Maschinenbau, aber mit Schwerpunkt Anlagen, Energie und Verfahrenstechnik zu studieren. Habe dann 2018 abgeschlossen und habe dann darauffolgend für Weiterbildungszwecke halt auch den Master noch draufgesetzt, auch im Bereich Verfahrenstechnik, Prozessintensivierung, ebenfalls hier an der TH Köln. Ja, aber aufgrund der auch sehr großen Liebe zur metallischen Werkstoffkunde bin ich eben im Institut für Werkstoffanwendung schon während meines Studiums gelandet und habe jetzt mich die letzten 2 Jahre auch mit dem Forschungsprojekt, was ja auch jetzt gleich Thema dieses Podcasts sein soll, beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Genau, also bist also schon ein paar Jährchen am Institut, ne?
Ja,
also
einige Jahre.
Erstmal als studentische Hilfskraft und dann auch jetzt eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Genau, du hast das Forschungsprojekt schon angesprochen, über das wir uns heute unterhalten wollen. Was ist denn das Thema des Forschungsprojektes gewesen, auf dem du jetzt immerhin schon bald 2 Jahre beschäftigt bist?
Ne? Genau. Ja, das Thema ist ein bisschen sperrig, ein bisschen einfacher es darzustellen. Wir haben uns mit der Untersuchung der Auswirkungen von wasserstoffreichen Gasgemischen, der Feuerung von wasserstoffreichen Gasgemischen auf metallurgische Prozesse zur Umwandlung und Herstellung metallischer Erzeugnisse beschäftigt und auch noch zusätzlich die Auswirkungen auf gasführende Installationen.
Genau, der ist jetzt wirklich sehr sperrig. Ne? Gibt es auch irgendwie eine Kurzfassung von dem Titel?
Die Kurzfassung ist H2 Substitution 2. Also wir wollen ja im Endeffekt immer grüner werden und auch das Pariser Klimaabkommen 2030 irgendwann einhalten. Deswegen wurde ja 2020 von Peter Altmaier auch vorgestellt, die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vorgestellt. Das heißt eben, dass wir nach und nach eben auf die fossilen Energieträger verzichten wollen und alles nach und nach austauen, substituieren wollen mit Wasserstoff unter anderem eben. Und da war eben jetzt die Frage, was macht Wasserstoff mit metallischen Werkstoffen im Großen und Ganzen?
Genau, weil da hat man schon so ein bisschen im Hinterkopf, da könnte es Probleme geben. Ne? Da kommen wir dann aber später nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht nochmal zurück zur Motivation eigentlich, zu der Forschungsfrage. Also wie kommt eigentlich dieses Thema Wasserstoff? Das wissen die Leute ja vielleicht gar nicht. Auf einmal hört man Wasserstoff an allen Ecken und Enden. Aber wieso braucht man jetzt auf einmal überhaupt Wasserstoff? Hat ja früher keinen interessiert.
Das stimmt. Aber wenn man Wasserstoff verbrennt, das ist eben das Schöne, dann entsteht im Endeffekt nur Wasserdampf. Das heißt, wir können dann im Vergleich jetzt zu den fossilen Energieträgern, können wir dann eben auf CO2 als Produkt danach in den Verbrennungen eben verzichten. Und das natürlich hinsichtlich der Dekarbonisierung, was ja unser Ziel sein soll, ist das natürlich eine sehr angenehme Sache, wenn wir keinen CO2 mehr als Produkt dann später haben.
Genau, so, das heißt also Substitution von fossilen Brennträgern, dazu zählt dann eben auch Erdgas, bei dem Kohlendioxid entstehen würde als Verbrennungsprodukt durch Wasserstoff, wo dann einfach wirklich eine Wasserdampfwölkchen entsteht, wenn man so will. Aber wo kommt denn der Wasserstoff her? Hat man jetzt auf einmal irgendwie Lager von Wasserstoff entdeckt?
Nee, oder? Leider noch nicht, schön wär's, aber wir müssen ihn erstmal herstellen und die Idee dahinter ist eben die sogenannte Power-to-Gas-Idee. Das ist sicherlich auch einigen ein Begriff, wo man eben sagt, wenn man jetzt aus grüner Erzeugung, das heißt im Endeffekt Solarenergie, Windkraftanlagen, was ja auch immer mehr Thema ist, erneuerbare Energien eben, wenn da ja eben ein Überschuss an elektrischer Energie halt eben vorhanden ist, dass wir die dafür einsetzen, um eben durch Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Und dieser Wasserstoff, den können wir dann natürlich nutzen, eben als beispielsweise Einspeisung ins Erdgasnetz.
Das heißt, eigentlich brauche ich das Ganze so als Buffer, wenn man so will, ne?
Genau, wenn zu viel von da ist, von der elektrischen Energie und wir können sie jetzt gerade nicht nutzen, beispielsweise im Sommer, wenn jetzt nicht so viel geheizt werden muss, dann können wir diesen Überschuss eben in den Wasserstoff, im wahrsten Sinne des Wortes, pumpen beziehungsweise damit Wasserstoff herstellen und den dann wieder als Art Speicher nutzen.
Ja, weil das natürlich dann im Prinzip dann der Fluch sozusagen der erneuerbaren Energien, dass die jetzt nicht, dass ich nicht sagen kann, ich brauche jetzt eine 50-Megawatt-Anlage und die liefert mir dann immer 50 Megawatt, sondern die Windkraft liefert dann, wenn Wind da ist.
Und die Solar, Sonnenkraft nur, wenn Sonne da ist.
Nur, wenn Sonne da ist. Und das heißt, man hat eben Peaks an Energieerzeugung und auch Senken. Und wenn man jetzt solche Peaks hat, dann wäre eine Möglichkeit, eben diesen Strom, wenn ich die richtig verstanden habe, zu benutzen, um daraus dann Wasserstoff herzustellen. Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Also wie entsteht dann so ein Wasserstoff?
Genau, das wäre eine sogenannte Elektrolyse. Das heißt, wir stellen im Endeffekt aus Wasser, dann eben spalten wir das Wassermolekül, also H2O, eben in Wasserstoff und Sauerstoff eben auf und können so das H2 nutzen.
Mhm. Ja gut, jetzt klingt das Ganze natürlich nach einer super Lösung, ne? Also wir haben jetzt, wir arbeiten ja mit vereinten Kräften daran, die erneuerbaren Energien voranzutreiben, werden davon immer mehr haben. Und auch wenn wir jetzt dann Peaks haben, wissen wir, okay, wir wandeln die in Wasserstoff um und können den dann hinterher zur Wärmeerzeugung oder eben auch für Feuerungsprozesse, auch für industrieller Natur, eben dann verwenden und reduzieren damit dann insgesamt auch da an den Stellen, wo viel, aktuell ja sehr, sehr viel CO2 produziert wird, auch noch das CO2. Ich erinnere noch an einen der Podcasts von vor einigen Monaten, wo ich mit dem Dr. Wünning darüber gesprochen habe, gerade bei Wärmebehandlungsanlagen, was da ja auch an gigantischen Mengen tatsächlich an CO2 verfeuert wird. Aber wenn das jetzt so eine geniale Geschichte ist, warum brauchst du dann jetzt da ein Forschungsprojekt? Gibt es vielleicht doch noch irgendwelche Fragezeichen? Gibt es noch irgendwo Bedenken, warum man sich jetzt dieses Themas da nochmal so intensiv annehmen muss?
Ja, also ich denke, alle, die aus dem metallischen Bereich kommen, werden sicherlich wissen, oh, Wasserstoff in Kombination mit Metallen ist immer so eine Sache, wo man sich das nochmal angucken muss, weil dann da sind dann so Schlagwörter zu nennen wie wasserstoffinduzierte Korrosion, also sowohl bei den Eisenmetallen als auch eben bei den Nicht-Eisenmetallen. Und diese wasserstoffinduzierten Korrosionen können eben extrem zu Versprödung führen und damit natürlich zu Versagen des Werkstoffes. Und inwieweit das eben jetzt auf metallurgische Prozesse zur Umwandlung, Herstellung, also da angesprochen einmal Wärmebehandlung und natürlich auch Gießereiprozesse und natürlich auch die Bestandsleitung. Also das Erdgas muss ja irgendwo, oder das Erdgas-Wasserstoff-Gemisch, wenn wir es irgendwann schaffen, soll ja auch irgendwo transportiert werden. Können die Leitungen das? Das wissen wir halt noch nicht. Und das war eben das Ziel bzw. die Motivation zu sagen, okay, wir wollen den Wasserstoff nutzen, aber wie verhält sich eben die Werkstoffe und die Prozesse, damit können die das aushalten.
Das heißt, aktuell wird noch kein Wasserstoff eingespeist?
Doch schon, aber nur im geringen Maßstab. Also bis zu 10 Volumenprozent dürfen eingespeist werden derzeit zum jetzigen Erdgas eben. Da haben Untersuchungen auch ergeben, das ist noch nicht so tragisch, das ist noch sehr, sehr gering. Da haben wir natürlich auch wieder Schwankungen drin, ist viel vorhanden, ist wenig vorhanden. Also da haben wir ja auch bis zu 10%, okay. Das sind noch verkraftbare Zumischungsraten. Aber bei uns war jetzt eben die Überlegung, was passiert, wenn wir wirklich irgendwann höher gehen. Also wenn wir bis zu 100% Wasserstoff, also komplette Substitution des Erdgases kommen, was ist dann?
Genau, also das erinnert mich dann auch so ein bisschen an dieses Thema, mit Biodiesel zu Dieselbeimischung. Das hat man dann ja auch damals nur einen gewissen Prozentsatz erlaubt. Andererseits geht ja manchmal die Politik dann auch schneller voran mit solchen Entscheidungen, als denn eigentlich die tatsächlich wissenschaftlichen Begleituntersuchungen vonstatten gehen. Das heißt, hier die Datenlage war wahrscheinlich recht mager gewesen. Das heißt, es war schon wichtig, jetzt tatsächlich das Ganze mal auf ein gutes Fundament zu stellen, was die Datenlage angeht und zu gucken, passiert da was, ja oder nein? Und wenn ja, wann passiert da was? Ne? Und das war, glaube ich, so dann die Schlussrunde.
Genau. Also generell wird ja mit Wasserstoff viel, also es gibt ja Literatur darüber, wie die Wechselwirkungen von Metallen mit Wasserstoff sind, aber natürlich jetzt nicht ganz explizit auf diese Kombination mit Erdgas-Wasserstoff gemischen. Da natürlich die Frage, da gab es ja so in dem Zuge bis jetzt gar nichts zu, weil immer nur mit Wasserstoff, mit Erdgas eben gefeuert wurde, was Gießerei und dergleichen angeht. Und die Gasleitungen haben bis jetzt ja auch nur fast reines Erdgas gesehen.
Mhm. Gut, jetzt ist das ja feuerungstechnisches Problem eigentlich an der Stelle oder Wärmebehandlungsproblem. Gab es denn dann jetzt auch noch Partner innerhalb dieses Forschungsprojektes?
Genau, also wir haben, die TH Köln hat eben zusammen mit dem Gas- und Wärmeinstitut in Essen zusammengearbeitet. Ich möchte nochmal auf das Thema verweisen, H2 Substitution 2. Das impliziert, dass es schon ein erstes Projekt gab und das gab es auch. Das wurde alleine vom Gas- und Wärmeinstitut in Essen auf die Beine gestellt bzw. untersucht. H2 Substitution 1 dementsprechend und da ging es rein um die Unterschiede der Gasbeschaffenheit. Also wie ist der Brennwert, wie ist der Heizwert von solchen Gas- oder Erdgas-Wasserstoff-Gemischen im Vergleich zum Stand der Technik, also wie wir es jetzt haben. Wie verhält sich eben die Flamme? Da wurden Untersuchungen zu angestellt. Und als Folgeprojekt ist jetzt eben die H2 Substitution 2 hinzugekommen, wo jetzt die Frage ist, okay, wir wissen jetzt, wie gefeuert wird, wie sich Brennwert und Heizwert und dergleichen verhalten. Wie verhalten sich denn jetzt die Produkte, die mit solchen Gasen eben hergestellt werden sollen oder umgewandelt werden sollen, wie verhalten die sich? Und da kamen natürlich jetzt wir vom Institut für Werkstoffanwendung eben dazu und gesagt, wir untersuchen jetzt die metallische, die werkstoffkundliche Seite.
Okay. Und ganz häufig sind ja bei solchen Projekten auch Unternehmen beteiligt. Wie war das jetzt hier mit Unternehmensseite gewesen?
Da hatten wir einen projektbeteiligten Ausschuss. Das sind dann verschiedene Firmen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen gewesen, die aus unterschiedlichen Branchen kamen. Es waren, glaube ich, an der Zahl bis zu 20 verschiedene Unternehmen. Eben einmal aus der Herstellung von den Gasregelgeräten oder eben auch den Brennern, aber eben jetzt auch in dem Zuge auch viel aus der Aluminiumindustrie, Teile aus der Stahlindustrie und viele auch Gießereiprojekte und eben auch die Bewirtschaftung der Infrastruktur, der Gasleitung.
Energieversorger, ne?
Genau, die Energieversorger, die dann eben das Gas von A nach B befördern, die waren eben auch mit dabei und haben auch einmal Input, also Informationen beigesteuert und aber eben auch Material, Bestandsmaterial, was für uns natürlich auch von großem Interesse war, dass wir nicht nur neues Material hatten, sondern auch welches, was schon einige Jahre im Betrieb natürlich ist.
Naja, weil wenn es da ja sozusagen noch Fragezeichen gibt, sind die wahrscheinlich jetzt auch so langsam nervös geworden, ne? Also da, die sehen, dass da eine Entwicklung vielleicht auf sie zukommt und gar nicht wissen, ob sie die dann eigentlich mit ihren Prozessen und Sachen, mit denen die so nachgehen, überhaupt handeln könnten.
Genau, also vor allem jetzt die Pipelines, die jetzt eben einmal hier im nahen Netz praktisch von A nach B das Erdgas befördern, können die Leitung, wenn jetzt plötzlich in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren der 100% Wasserstoff da ist als Energieträger, können die Leitungen bestehen bleiben? Das sind natürlich jetzt nicht 10 Meter, sondern wir sprechen da über Tausende von Kilometern, die quer durchs Land gehen, die natürlich nicht unbedingt auszutauschen sind, wenn nötig. Und da war eben die Frage, können die so weiterverwendet werden oder muss man da was tun?
Mhm. Gut, ja, dann kommen wir jetzt nochmal wirklich zu dem, nach dem sozusagen der Vorgeschichte. Warum überhaupt? Weil das ist ja auch mal wichtig, warum beschäftigt man sich jetzt mit so einer ganz, ganz spezifischen Fragestellung? Und es ist nicht einfach nur, weil die vom wissenschaftlichen Interesse ist, sondern tatsächlich brandaktuell, wirklich wichtiges Thema. Also was war nochmal das Ziel der Forschungsarbeit gewesen?
Das Ziel der Forschungsarbeit war herauszufinden, ob Werkstoffe und eben die dazugehörigen Prozesse, die zur Herstellung von speziellen Werkstoffen oder Umwandlung dieser eben ohne Probleme mit wasserstoffreichen Gasgemischen produziert werden können und wie die Produktqualität dieser ist, ob die vergleichbar ist mit dem jetzigen Stand der Technik, sprich mit Erdgasherstellung oder eben nicht, ob wir in irgendeiner Weise einen Einfluss haben, wenn wir Wasserstoff in der Gasatmosphäre vorhanden haben.
Wenn wir jetzt mal starten mit den Thermoprozessen, was könnten das alles so für Prozesse sein, bei denen das von Interesse ist?
Einmal hier groß natürlich zu nennen im Eisenmetallbereich die Wärmebehandlungen, unter anderem Eisenmetallbereich. Und dann zusätzlich Gießereibereich, also Umschmelzprozesse, also einmal zur normalen Herstellung oder auch eben zur Umwandlung, eben wenn abgegossen wird, neue Produkte, Pumpengehäuse als Beispiel genannt. Und das halt eben auch vor allem im Aluminiumbereich und im Kupferbereich.
Okay, und bei den Prozessen, was wurde da so untersucht? Genau, also da habt ihr dann die Wasserstoff einfach zugemischt oder was wurde da variiert jetzt eigentlich?
Es wurde einmal natürlich geguckt, wie ist der Ausgangszustand, also Referenzwerte, 100% Erdgaszumischungen. Und dann sind wir peu à peu weitergegangen. Einmal die 10%, das ist ja nun mal jetzt Stand der Technik, die dürfen bis jetzt ja eingespeist werden. Und dann sind wir in Schritten eben weitergegangen, also über 30% Wasserstoffzumischung bis hin zu 70% und dann bis zu der 100% Wasserstoffzumischung. Und so wurde eben der Brenner des Ofens, der am GWI in Essen eben stand, befeuert und dort wurde dann die Wärmebehandlung und eben auch Umschmelzprozesse, Gussprozesse vollzogen.
Genau, das heißt, ihr habt die so gut es geht dann simuliert, ne? Weil das sind ja dann immer irgendwelche bestimmte Temperaturzeit, Abläufe, die dann gefahren werden, jetzt gerade mal klassisch bei so einer Wärmebehandlung. Bei einem so einem Umschmelzprozess kann man sich das noch eher vorstellen, ne? Genau. So lange heiß, bis es dann schmilzt und dann gieße ich es in irgendeine Form ab. Aber genau, so Wärmebehandlungsprozesse, da gibt es ja immer klare Temperaturzeitkurven.
Genau, da sind wir dann eben, haben uns auf einen Prozess dann geeinigt. Jetzt beim Stahl war es jetzt zum Beispiel das sogenannte Normalglühen. Da oder generell Glühprozesse unterteilt man immer zwischen der Aufheizzeit, der Haltezeit bei der ausgewählten Temperatur und dann eben der Abkühlzeit und welchem Medium abgekühlt wird. Das ist ja eben von Werkstoff zu Werkstoff unterschiedlich und da haben wir uns dann ganz nah an die Literatur gehalten und auch an Informationen eben von Wärmebehandlern, die das schon häufig eben durchführen und sagen, so wird im normalen Betrieb die Wärmebehandlung durchgeführt. So haben wir uns dann auch dran gehalten, dass das auch nah an der Wirklichkeit ist.
Genau, ich meine, es kommt wahrscheinlich bei dem Einfluss auf die Eigenschaften auch nicht auf die Minute drauf an, aber so kann man sagen, okay, so würde jetzt normal geglüht werden. Und so haben wir es dann auch gemacht, um dann zu gucken, wie ist der Einfluss. Ne?
Genau.
Und jetzt bei den gasführenden Elementen, was waren da so welche, die von Interesse waren und die da untersucht worden sind?
Ja, da haben wir einmal großzügig unterschieden. Einmal die Rohrleitung, also die ganzen tausende Kilometer Pipeline und dann zusätzlich eben noch Armaturen, also Gasdruckregelgeräte, für Zuspeisungen zum Beispiel auch, wenn er neu eingefüllt wird. Also eben Armaturwerkstoffe und Rohrleitungswerkstoffe waren da so unterschieden. Und da hatte ich ja schon gesagt, da hatten wir Bestandsmaterial eben zur Verfügung gestellt, gekriegt von der Infrastruktur, von den Firmen, die Infrastruktur eben betreiben. Und da waren das Werkstoffe eben niedrig legierte Eisenwerkstoffe und bei den Armaturen waren es eben Gusswerkstoffe. Also Gusseisen mit Kugelgraphit oder auch eben Stahlguss. Das muss natürlich auch erstmal untersucht werden. Zum Teil war das halt auch nicht ganz dokumentiert. Das waren sehr, sehr alte Rohrleitungen von 1960, also weitaus älter als ich. War schon interessant, die dann mal leibhaftig zu sehen und mal zu untersuchen und einfach mal festzustellen, was ist das überhaupt für ein Werkstoff. Da haben wir natürlich von 1960 bis jetzt einige Werkstoffreformen hinter uns gebracht, auch was Inhaltsstoffe und chemische Zusammensetzung angeht. Da musst du natürlich erstmal festgelegt haben, was haben wir vorliegen. Ne?
Genau. Ja. Ah ja, weil wahrscheinlich als ja kritischer ist sozusagen, was ist eigentlich mit dem, wie du schon sagtest, zig Kilometern an Bestandsleitungen
und Armaturen und Ventilen und so weiter, alles was da ist. Weil wenn ich jetzt was Neues planen würde, dann könnte ich natürlich von vornherein auf irgendwelche Werkstoffe gehen, von denen man weiß, dass sie da unkritisch sind.
Genau.
Ne? Sondern es ging jetzt hier bei den Produkten eher dann darum, zu untersuchen, was ist denn eigentlich mit dem, was schon verbuddelt ist.
Ja, bei Installation und Gasführenden Leitungen war eben bei uns Hauptaugenmerk eben Bestand. Was haben wir gerade vorliegen? Und das ist bis jetzt halt eben auch noch der Großteil, der da ist. Da wird noch nicht so viel erneuert. Das sind dann so fortlaufende Prozesse. Und im Regelfall wollen die Betreiber natürlich auch nicht noch mehr teurere Werkstoffe natürlich verwenden. Wenn möglich natürlich dann auch irgendwo dabei bleiben, was die letzten Jahrzehnte gut funktioniert hat. Ne?
Ja, es ist auch manchmal ist auch so eine Werkstoffkombination auch aus korrosionstechnischer Sicht auch
zusätzlich, das kommt auch, das kommt auch noch dazu, wenn man plötzlich einen ganz anderen Werkstoff dazwischen hat.
Aber jetzt bist du ja jetzt schon fast am Ende des Projektes, bist also von Anfang an dabei gewesen. Jetzt erzähl mal, wie startet man eigentlich, wenn so ein Projekt, mit welchen Arbeiten muss man da sich so rantasten?
Ja gut, erstmal natürlich ganz klassisch, wir haben im Projektbeteiligten Ausschuss angefangen. Da hatten wir erstmal natürlich Input von den Firmen gekriegt, was deren Probleme so sind, die wir jetzt hier an der Hochschule gar nicht natürlich so kennen oder gar nicht so mit
nicht auf dem Schirm haben zumindest. Ne?
Genau, wir gehen ja immer eher weiter, aber die arbeiten natürlich mit dem, was sie jetzt gerade haben oder müssen damit umgehen. Und dann ging es einen großen Teil natürlich Literaturrecherche, was ist Stand der Technik, was gibt es überhaupt? Also worauf können wir uns stützen, wenn wir jetzt Versuche und Versuchsabläufe planen? Da jetzt natürlich einmal zu nennen, welche Werkstoffe nehmen wir? Also bei den Gasföhnrohrleitungen waren wir natürlich festgelegt, wir hatten die Bestandsmaterialien, aber wir wollten ja auch Werkstoffe jetzt nehmen für die metallurgischen Thermoprozesse, also sprich Wärmebehandlungen und Gießprozesse. Da musste man natürlich auch weg von den Eisenwerkstoffen und hin zu den Nicht-Eisenmetallen, um zu gucken, welche Werkstoffe würden da kritisch sein, um einen größeren Bereich abzudecken. Genau, und dann, wenn man die Werkstoffe dann ausgewählt hat, auf Basis der Literatur, was ist anfällig für wasserstoffinduzierte Korrosion, was ist eher nicht so anfällig, natürlich festlegen, wie können wir das überhaupt prüfen? Also wir müssen dann natürlich tief in die Werkstoffprüfung gehen. Womit können wir das jetzt wirklich festhalten und sagen, hier sehen wir beispielsweise erzeugte wasserstoffinduzierte Korrosion und womit sehen wir das eben nicht?
Wenn ich jetzt so an Versprödung denke, dann würde ich mir ja klassischerweise denken, ja gut, machen wir Kerbschlag-Biege-Versuch, wenn spröde, dann haben wir eine ganz geringe Energie, Schlagenergie an der Stelle und dann am besten noch ein bisschen metallographische Untersuchungen. Aber ich glaube, ganz so einfach war es an der Stelle nicht. Ne?
Leider nicht. Also wir haben wirklich alles durchprobiert, auch den Kerbschlag-Biege-Versuch haben wir auch am Anfang auch gemacht. Problem ist aber nur, der Wasserstoff, wenn der im Metall ist, das ja auch nicht ganz so trivial ist, der tritt dann eben in das Metall ein. Und er lagert sich dann eben für ihn an energetisch günstigen Stellen an, die denn im Zweifel eben zu Versprödungen dann führen. Aber bis das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern der diffundiert mehr oder minder langsam vor sich hin, abhängig natürlich vom Werkstoff, und benötigt Zeit, bis er dort ist an diesen energetisch günstigen Stellen für ihn, um dann den Werkstoff bei Belastung oder dergleichen eben zu versprüden. Und der Kerbschlag-Biege-Versuch, jeder weiß es, der ihn schon mal durchgeführt hat, ist ein sehr schneller, sehr kurzer, sehr einfacher Versuch, also auf den ersten Blick einfacher Versuch.
Wir können aber nur mal sagen, also so ein Pendelhammer, der schwingt runter mit
300 Joule
mit 300 Joule Schlagenergie, genau. Durchschlägt er die Probe und wenn die zäh ist, dann reißt die so richtig schön auf und verformt sich und wenn die spröde ist, dann bricht sie halt spröde durch.
Das ist einmal ein kurzes Ping und dann ist die Probe kaputt.
Genau.
Aber der ist halt sehr schnell.
Im Bereich Millisekunden, genau.
Genau, ist die Probe durch und das reicht eben nicht, auch wenn da viel Versprödung ist, um das wirklich festzustellen, dass man sagt, okay, hier haben wir die Versprödung, hier haben wir sie nicht. Deswegen sind wir eben auf andere Versuche gegangen, andere mechanische Versuche. Hier zu nennen einmal der klassische statische Versuch, der Zugversuch. Wobei auch hier zu sagen ist, wir sind da ganz weit abgewichen von dem, was die Norm zur Durchführung vom Zugversuch sagt und sind auf ganz, ganz langsame Dehngeschwindigkeiten gegangen, einfach mal um Vergleichswert zu haben. Wir haben P355, also einen klassischen Druckbehälterstahl, der Zugprüfung unterzogen mit einer Dehngeschwindigkeit von 0,001% pro Sekunde.
Okay.
Das heißt Das heißt im Endeffekt, dieser Zugversuch, der im normalen Bedingungen 2,5 Minuten dauert, hat bei uns 8 Stunden gedauert. Also so langsam ging das dann voll vonstatten.
Also morgens angestellt und nachmittags konntet ihr dann gucken, was bei rumgekommen ist.
Genau, also
ist,
wir haben pro Tag plus Nacht, die Maschine lief nonstop durch, sagen wir mal pro Tag und Nacht haben wir zwei Proben haben wir geschafft. Das war schon ein langwieriger Prozess, aber der braucht der Wasserstoff eben, wenn er in das Metall eingetreten ist, dann eben bei den Belastungen, weil beim Auseinanderziehen des Werkstoffes entstehen ja auch wieder zusätzlich Versetzungen. Das sind auch wieder Gitterfeder, die günstig für den Wasserstoff sind, wo sie sich dann ansammeln können und dann erst zu Versprödungen
führen. Ah, okay, das heißt, er krabbelt immer weiter vor sich.
Genau.
Und sozusagen dieses Zusammenspiel von Fehlstellen, die entstehen mit ausreichender Zeit zur Diffusion, das ist eigentlich dann, kann man so sagen, dass der Kern, der zur Wasserstoffversprödung führt. Ne?
Genau.
Weil ich glaube, so in der Literatur gibt es, glaube ich, eine Masse an Theorien.
Ja.
Aber so ganz festgelegt ist die Fachwelt nicht eigentlich, wie jetzt explizit die Wasserstoffversprödung
verstanden wird. Also wir sind uns einig bei Stellen, dass es sich um einen metallphysikalischen Vorgang handelt. Da ist sich die Fachwelt sicher. aber dann hört es auch schon auf. Also dann gibt es verschiedene Theorien, die dann besagen, wie funktioniert das jetzt, wie funktioniert die Versprödung auf ganz tiefer atomarer Ebene. Und da wird es wahrscheinlich eine Kombination aus vielem sein. Der Wasserstoff hat leider noch nicht mit uns geredet, wie er es jetzt tatsächlich macht. Aber es ist auf jeden Fall sicher, dass er dann zu Versprödung wirklich führt. Aber da müssen natürlich einige Einflussfaktoren zusammenspielen. Eben Angebot, Wasserstoffangebot, sind mechanische Belastungen da? Welche mechanischen Belastungen? Mhm. Und halt eben auch, was habe ich überhaupt für einen Werkstoff? Da muss man auch ganz, ganz stark unterscheiden, so, selbst auch bei den Eisenmetallen untereinander.
Ja, ihr hattet vorhin ja schon das Stichwort metallographische Untersuchungen genannt. Also das sehen tun wir ihn nicht.
Leider nicht.
Und genauso wie wir dann ja auch da jetzt auch nicht die Versetzung sehen würden. Dafür gibt es natürlich Möglichkeiten, sowas sichtbar zu machen. Aber es ist eben wirklich nicht so trivial, den Weg oder die zu beobachten, was der Wasserstoff da wirklich im Material macht. Aber jetzt hattest du ja schon angesprochen, das Thema Werkstoffauswahl. Das heißt, ja, gibt es denn jetzt schon irgendwelche Erkenntnisse, welche Werkstoffe prinzipiell empfindlich sind oder reagieren auf Wasserstoffversprödung und welche eher nicht?
Ja, da gibt es relativ viel Literatur zu, welche empfindlich reagieren und welche nicht. Und da kann man bei den Eisenmetallen generell eben sagen, dass Werkstoffe eben mit martensittig-beinittigem Gefüge eher empfindlich für wasserstoffinduzierte Korrosion sind, als jetzt welche mit ferritisch oder ferritisch-perlittigem Gefüge sind.
Und austenitisch, glaube ich, auch, ne?
Austenitisch auch. Die sind laut Literatur vollkommen unempfindlich.
Genau, jetzt müssen wir vielleicht nochmal erklären, also beinittisch, martensittisch, das heißt, da sind schon Härtungsgefüge, ja, ne? Also die stellen sich nicht so einfach ein, die stelle ich bewusst ein.
Genau, die haben noch Behandlungen hinter sich, damit die überhaupt martensittig, beinittig erscheinen. Das sind dann eben Vergütungsprozesse, also eine Mischung aus Härten und wieder Anlassen, um dem dieses Gefüge überhaupt herstellen zu können. Und die sind dann auch eben mikrolegiert mit speziellen weiteren Legierungselementen. Also das sind explizit für Anwendungsfälle hergestellte Werkstoffe.
Mhm. Was kennen wir da für welche zum Beispiel?
Das war jetzt zum Beispiel der S960QL. Das sind zum Beispiel Werkstoffe, die eben im Bereich der Spannbetäubungsstelle eben eingesetzt werden. Zur Armierung eben, genau, das sind so die, wo eben explizit das martensittig-beinittige Gefüge hergestellt werden muss und soll.
Genau, das ist jetzt dann so ein hochgezüchteter Baustahl, nennt sich das ja noch. Was ist so ein normaler Baustahl?
Normaler Baustahl wäre jetzt, um die Werkstoffbezeichnung zu nennen, S235 oder P355, auch die Druckbehälterstelle. Das sind dann eher so die im Apparatebau im Allgemeinen eben verwendet werden, auch im allgemeinen Maschinenbau.
Ja, jetzt muss man wissen, also die Zahl steht ja für die Streckgrenze, also als Maß für die Festigkeit. Und dann haben wir gerade gesagt, hat der also 960 Megapascal Streckgrenze.
Genau.
Während so ein Feldwald- und Wiesenbaustahl eigentlich so 235 hat. Das ist also Faktor 4 zwischen durch dieses Hochzüchten, wenn man so will, in dieses beinittisch-martensittische Gefüge. Ne?
Ja, das ist schon einiges, ja.
Kann man das eigentlich auch prüfen, wie viel jetzt von dem Wasserstoff da rein diffundiert ist? Weil man lagert das ja aus, entweder unter hohem Druck oder hat diese entsprechenden Feuerungsprozesse. Aber dann müsste mich jetzt auch mal interessieren, geht denn überhaupt irgendwas von dem Wasserstoff rein in den Werkstoff?
Genau, und dazu werden eben sogenannte Wasserstoffgehaltsanalysen gemacht. Und die haben wir eben auch gemacht. Die haben wir nicht tatsächlich hier durchführen lassen, weil das spezielle chemische Verfahren sind, wo man noch weitere Apparaturen eben für braucht, wo dann Werkstoffproben eben bei ganz hohen Temperaturen aufgeschmolzen werden und praktisch alles, was an Gas rausdiffundiert, unter anderem eben auch der Wasserstoff, gemessen wird und detektiert wird. Und so bekam man eben Analysen und eben um erstmal Vergleichswerte zu erhalten, haben wir natürlich auch die Referenzen, also ganz unbeladen, so wie wir den Werkstoff eben hatten, einmal eben als Bestandsmaterial oder eben neu gekauft, um damit eben Proben herzustellen zu lassen. Erstmal zu testen, wie viel ist überhaupt drin im Werkstoff und dann zu gucken, mit welchen, mit unseren Thermoprozessen oder eben auch mit der Druckauslagerung, wie viel haben wir reingekriegt. Und zusätzlich haben wir jetzt aber noch einen weiteren Versuch gemacht. Einmal nämlich, wir haben elektrolytisch unsere Werkstoffe, alle Werkstoffe, die wir vorhanden hatten, elektrolytisch künstlich bei uns im Labor eben mit Wasserstoff beladen. Das heißt, wir hatten eine Gleichstromquelle, wo wir eben Wasserstoff, atomaren Wasserstoff eben durch das Elektrolyt eben aufspalten konnten und sagen, wir haben atomaren Wasserstoff an unserer Probenoberfläche, ganz sicher. Und dann haben wir da anhand eben gemessen, können wir dadurch Wasserstoff überhaupt einbringen in den Werkstoff? Können wir das messen? Und wenn wir das getan haben, sehen wir dann auch eben Versprödungsmechanismen. Und zunächst wurden natürlich gemessen, sprich Proben wurden wieder ins Labor geschickt und eben anhand dessen wurde dann weiter die mechanischen Prüfungen gemacht, sprich eben dieser ganz, ganz langsame Zugversuch.
Ja, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber du hast jetzt gerade so ein Stichwort genannt, atomarer Wasserstoff.
Genau.
Ist das jetzt wichtig, dass der atomar ist? Also
ja, das ist sogar sehr wichtig, weil normalerweise liegt Wasserstoff ja als Molekül vor, H2. Wenn wir jetzt einen Werkstoff haben und darum ist Wasserstoffgas als H2, so wie es eigentlich chemisch für ihn am günstigsten ist, ist dem Werkstoff das ziemlich egal, weil dieser molekulare Wasserstoff, dieses Molekül einfach viel zu groß ist. Von der Atomgröße, der passt gar nicht da rein, um da rein zu diffundieren. Wir brauchen den atomaren Wasserstoff und der liegt ja im Regelfall nicht immer unbedingt einfach so vor, weil es eben für ihn energetisch ungünstig ist. Deswegen ist eben mit dieser elektrolytischen Beladung konnten wir eben Wasser explizit auch aufspalten und haben einen atomaren Wasserstoff eben vorhanden an der Werkstoffoberfläche in einer Flüssigphase. Und der hat die Möglichkeit und möchte das dann auch, kann dann in den Werkstoff eindringen, aber eben nur in atomarer Form.
Und wenn ich jetzt aber so normal die Rohrleitung, Armaturen habe und so, da habe ich ja jetzt eigentlich mit Wasserstoffmolekülen zu tun. Haben die denn dann nochmal irgendwie eine Chance, atomar zu werden und auch hinein zu diffundieren?
Das hängt natürlich jetzt von der Umgebungsbedingung ab. Also ich habe gerade mal die Flüssigphase erwähnt. Also wenn wir natürlich jetzt im flüssigen Medium sind, irgendwelche Korrosionsprozesse, da, je nachdem wie die chemische Lage eben ist, kann sich Wasserstoff auch in atomarer Form an der Oberfläche kann da eben da sein. Wenn wir jetzt die Flüssigphase verlassen und sagen, wie sieht es denn in der Gasphase aus? Warum sollte da das Wasserstoffgas eben atomar vorliegen? Da ist natürlich die Sache, wenn wir ganz hohe Drücke und hohe Temperaturen beispielsweise haben, kann dann auch atomar vorliegen und eben aufgrund der sehr hohen Drücke, also da sprechen wir schon so von bis zu 100 Megapascal oder dergleichen, da ist schon einiges, also 100 Bar, Entschuldigung, da kann es dann auch eben zu Eintreten kommen. Aber wenn man jetzt nur bei Raumtemperatur und Umgebungsdruck, eher unwahrscheinlich.
Genau, also das heißt, ihr habt dann im Labor eigentlich mal einen künstlichen Worst-Case-Szenario dann kreiert mit dieser Elektrolyse, um den sicherzustellen, dass da auch ausreichend atomarer Wasserstoff da ist, der dann da rein diffundiert. Habt das dann geprüft, ob der auch da wirklich reingeht und in welchen Werkstoff jetzt möglichst viel oder möglichst wenig reingeht. Aber wenn er jetzt rein diffundiert, weil er so schnucklig klein ist, hat er denn nicht auch eine Chance, da wieder raus zu diffundieren?
Das hat er leider auch. Also was heißt leider? Im Endeffekt will das ja jeder. Also ne, er soll ja eigentlich wieder raus. Wir wollen ihn ja gar nicht drin haben. Aber für uns natürlich, wir wollten ihn ja explizit drin halten. Da muss man, wenn man jetzt wieder auf die Elektrolyse, auf die elektrolytische Beladung zurückgeht, da haben wir dann speziell noch weitere Chemikalien hinzugegeben, die ihm verhindern, dass er dann wieder rausgeht und wieder rekombiniert. Mhm. Also rekombiniert heißt in dem Falle, wir gehen wieder zu H2 zusammen und dann tut er uns nichts mehr.
Das chemische Gleichgewicht so ein bisschen überlistet, ne?
Genau, das chemische Gleichgewicht ein bisschen überlistet, dass er sagt, komm, mehr atomaren Wasserstoff an der Oberfläche, die dann auch eindiffundiert. Und eben um zu vermeiden, dass dann, wenn wir fertig sind mit der elektrolytischen Beladung, dass wir ihn jetzt einfach an der Umgebungstemperatur und Druck so liegen lassen. Da kann natürlich auch er sagen, je nachdem vom Gleichgewicht her, vom chemischen, ich gehe jetzt hier wieder raus, warum sollte ich hier drin bleiben? Haben wir möglichst versucht, eben die Analysen ganz zügig nach der Beladung zu machen und auch eben die mechanischen Prüfen sehr zügig nach der Beladung, um eben auszuschließen, dass wir ihn jetzt irgendwelche Probleme mit zu langen Lagerungen haben und dann keinen Einfluss mehr sehen, beziehungsweise es nicht mehr reproduzierbar, auch vergleichbar haben.
Mhm. So, jetzt haben wir ja eine Masse gelernt, auch schon, wie dann geprüft wurde. Also vor allen Dingen eben dieser super, super langsame Zugversuch. Also weiß nicht, was da für ein Faktor eigentlich dazwischen steht. Wahrscheinlich so 150 in der Größenordnung.
Ja, es ist also
langsamer
sehr,
wie normaler
sehr,
Zugversuch.
Sehr langsam. Wirtschaftlich ist das nicht schwer.
Aber das Spannende wäre jetzt, was sind denn die Erkenntnisse, die jetzt dann dabei rumgekommen sind? Ist das jetzt tatsächlich für diese Werkstoffe so kritisch oder nur für einige oder ist das dann doch vielleicht gar nicht so kritisch, wie man das vielleicht vermuten könnte? Was sind so die Kernerkenntnisse eigentlich?
Also die Kernerkenntnisse sind, es ist gar nicht so kritisch, wie man vermutet. Also die Kombination Metalle und Wasserstoff führt eben bei vielen Werkstoffkunden dann erstmal zu Haare sträuben, aber so kritisch ist es nicht. Zumindest abhängig vom Werkstoff. Wenn man jetzt hier
und den Bedingungen, wie du sagst.
Und den Bedingungen.
Also wir haben ja eben schon gelernt, also jetzt eigentlich haben wir es ja als Gas, nicht atomar. Mhm. Zwar höhere Drücke, dafür dann aber meistens keine Temperaturen oder Temperaturen, dafür aber keine Drücke. Ne?
Genau, ja.
Sehr, sehr unterschiedlich. Und da war das dann offenbar jetzt nicht so dramatisch. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Also jetzt der P355, also diese klassischen Baustähle oder auch der S235, die eben für Rohrleitungen oder dergleichen eben verwendet werden, wo wir jetzt keine hohen Temperaturen haben, also eigentlich gar keine Temperaturen, weil die liegen ja immerhin unter der Erde, ist ja relativ kühl sogar und auch keine extremen Drücke. Also wir sprechen davon 35 bis 40 Bar, das sind keine extremen Drücke, da haben wir keinen Einfluss. Da ist der Wasserstoff immer noch atomar vorhanden, da kann der Werkstoff drin liegen oder der Werkstoff eben die Rohrleitung, das ist soweit nicht problematisch. Hm. Wenn wir jetzt auf den S69, auf den hochgezüchteten martensittischen Baustahl gehen, der eben elektrolytisch beladen wurde, also in der Flüssigphase, wo wir sicher feststellen konnten, aha, wir haben Wasserstoff eingetragen, da konnten wir bei dem langsamen Zugversuch einen extremen Abfall der Dehnungskennwerte, also Dehnungskennwerte, Bruch-Einschnürung und Bruch-Dehnung, haben wir uns da genau angeschaut und einfach mal vergleichswert zu haben, unsere unbeladene Referenz, also so wie man ihn kauft, hat ungefähr 12% Dehnung, schafft er also, wenn man im Zugversuch. Nach der elektrolytischen Beladung hatten wir nur noch 5% Dehnung. Mhm. Und das ist ja einfach eine Halbierung der Werte, die wirklich zu großen, großen Schäden führen kann dann, wirklich extrem. Zusätzlich haben wir dann noch bei dem S960 REM-Untersuchungen gemacht, also raster-elektronenmikroskopische Aufnahmen, und die Bruchfläche uns mal angeschaut. Und da sah man, wenn man mit Literaturdaten mal vergleicht, Bruchbilder, typische Erkenntnisse oder typische Bruchbilder, die nur im Zusammenhang oder vermehrt im Zusammenhang mit wasserstoffinduzierten Korrosionen auftreten, sogenannte klaffende Korngrenzen, die wir eben im Vergleich zur Referenz überhaupt nicht gesehen haben. Und das war eben das Besondere bei dem S960QL. Den würde ich jetzt persönlich nicht in der Rohrleitung verwenden. Er wird auch da im Regelfall auch nicht für verwendet. Aber da sieht man eben, wie unterschiedlich eben die Werkstoffarten sind und wie wichtig eben. Also jetzt P355, S960QL, es sind beides allgemeine Stähle, einmal ein Druckbehälter Stahl, einmal ein Baustahl, aber eben da spielt die Werkstoffart, sprich auch das Gefüge, also martensittig, beinittig, zuferritig, perlittig, eine ganz, ganz wichtige Rolle, die eben zu beachten ist.
Genau, das heißt also, wir wissen schon, im Bestand werden solche Hochgezüchteten bis jetzt ja nicht eingesetzt. Nein. In Zukunft werden sie noch sicherer eben dann nicht eingesetzt werden, sodass wir also da glücklicherweise Entwarnung geben können. Ich glaube, auch bei den Gießereiversuchen mit Aluminium ist auch als unkritisch bewertet worden.
Genau, weil da haben wir auch im Regelfall eher auch atomaren Wasserstoff dann oder gar keinen mehr. Wenn er verbrannt ist, haben wir ja nur noch Wasser. Also da war jetzt auch, konnten wir nichts feststellen.
Also meinst Wasserstoffmoleküle dann, ne?
Nicht Atomar. Ja, Entschuldigung.
Genau, ne? Und das andere ist natürlich auch ziemlich sicher das Thema eben die Prüfung selber, ne? Also dass nochmal also auch hier verifiziert werden konnte, dass dieser super langsame Zugversuch durchaus geeignet ist, um das nachzuweisen. Habt ihr da noch andere Kniffe rausgefunden, wie man das vielleicht irgendwie detektieren kann?
Ja, da hatten wir noch eine andere mechanische Werkstoffprüfung. Da verlassen wir die statischen Werkstoffprüfungen, die klassischen, und gehen in die zyklischen Werkstoffprüfungen. Das ist jetzt der sogenannte Umlaufbiegeversuch, wo unter anderem ja eben auch Wöhler-Kennlinien, die sagen einigen sicherlich was, hergestellt werden können. Also Unterscheidung in Zeitstandfestigkeiten und Langzeitfestigkeiten. Wie sieht da eben, wie lang kann da ein Werkstoff Schwingspiele, Lastspiele ertragen? Mhm. Das sind auch sehr langwierige Prozesse. Da haben wir ausnahmsweise mal nichts dran gedreht. Da haben wir jetzt nicht die Geschwindigkeit runtergedreht. Aber da müssen eben die Werkstoffe unterliegen. Zum Teil bis zu 5 Millionen Umdrehungen werden die eben untersucht, um zu sehen, ob er die 5 Millionen Umdrehungen schafft oder eben ob er aufgrund von zu hoher Last oder eben im Zweifel vielleicht sogar Wasserstoff eingebracht, im Wasserstoff eben deswegen vorher bricht. Also das ist ein sehr aufwendiger und langwieriger Prozess.
Wie lange läuft so eine Prüfung dann? Eine?
einer mit 5 Millionen, also wenn wir einen Durchläufer haben, das sind 5 Millionen Umdrehungen und wir haben 3000 Umdrehungen pro Minute, dann können wir so sagen, über einen Tag, 28 Stunden rechnen wir mit, also einmal am Tag eine einstellt und dann also kann man wieder
sogar
starten.
Sogar noch langsamer, ne?
Noch langsamer.
Auch wenn der Prozess sehr dynamisch ist und sehr schnell erscheint, weil die Probe sehr schnell dreht, aber insgesamt trotzdem auch ein langsames Bruchversagen, auch generell schon.
Genau.
Und dann an der Stelle hat dann eben auch dann der Wasserstoff offenbar genügend Zeit, an die günstigen, für ihn günstigen Stellen, für das Werkstoffverhalten ungünstigen Stellen zu diffundieren und dann seinen Schaden anzurichten. Also auch damit wäre dann nochmal eine weitere auch Möglichkeit gefunden, eben auch dieses Verhalten zu prüfen und zu gucken, welche Werkstoffe da wie sensibel drauf reagieren. Ja, liebe Vicky, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in dieses spannende Forschungsprojekt, was ja wirklich einen ganz aktuellen, brennenden und wichtigen Fragestellungen auf den Grund gegangen ist. Und danke, dass du heute bei mir im Talk zu Gast warst.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.